13. März in Bremen. Die Überschrift ist, da wollen zwei Nachbarn ihr Müllproblem gütig lösen und geraten dabei in einen noch heftigeren Streit, der blutig und im Krankenhaus endet. Dann lese ich weiter, solche Sachen wie, in Bremen-Osterholz im Stadtteil Blockdiek kam es am Freitagabend zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Nachbarn. Zwei Männer, 43 und 33, wollten sich vor ihrem Wohnhaus eigentlich zu einer Aussprache treffen, um ihren Streit über nicht ordnungsgemäß entsorgten Müll zu beenden. Das Gespräch verlief aber alles andere als lösungsorientiert. Es eskalierte erneut in einem heftigen Streit. Es ging diesmal so weit, dass der 43-Jährige auf seinen 33-jährigen Nachbarn einschlug. Dieser zog darauf ein Messer und stach zu. Der 43-Jährige kam schwer verletzt mit Stichwunden im Oberkörper in eine Klinik, musste sofort operiert werden. Der 33-jährige Messerstecher musste aufgrund einer Kopfverletzung ebenfalls ärztlich versorgt werden und dann wurde er vorläufig festgenommen. Ich habe gelesen und ich will da keine Garantie nehmen, aber ich habe tatsächlich eine Statistik gelesen, dass zwischen 400 und 500.000 Deutsche jährlich vor den Kadi ziehen, um ihre Nachbarschaftskonflikte irgendwie juristisch klären zu lassen. Und das ist eines der, also wenn wir uns beschäftigen über die Überlastung der Gerichte, und dann gibt es bestimmt auch viele andere Gründe, aber dieses, die Nachbarschaftsstreitigkeiten, ist eines der Hauptgründe, warum Gerichte so unterwegs sind, so schwer beschäftigt sind. Und ich fand das, ich will euch mitnehmen in diesen Text, den Jesus sagt, fand das beeindruckend, weil für mich sehr deutlich wird, ist, wenn Jesus dieses sagt, was er gleich sagt, dann sagt er das nicht einfach nur in eine graue Theorie hinein, so mal so theoretisch, sondern das hat ganz praktische Gründe, was jetzt kommt. Matthäus 18, Vers 21. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort, nicht siebenmal, sondern 77-mal. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man ihm einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. 10.000 Talente sind eine unfassbar große Menge. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinen ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schulden zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat ihn auf Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückbezahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei. Und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldet. Nicht wenig, aber im Vergleich zu dem vorher ein Witz. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du dann nicht mit jedem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihnen der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Ein dickes Brett, oder? Ich will noch einen Vers, zwei Verse aus Lukas 17 dazustellen. Da sagt Jesus Folgendes: Seht euch also vor, wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht, und wenn er sein Unrecht einsieht, vergib ihm. Selbst wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündigt und siebenmal wieder zu dir kommt und sagt, ich will es nicht mehr tun, sollst du ihm vergeben. Vielleicht kennst du das. Zwei Männer sehen sich nach langen Jahren auf einem Klassentreffen wieder. Sie unterhalten sich bei einem Gläschen Wein und der eine fragt dem anderen, na, und du bist doch verheiratet und so, wie geht's denn so in deiner Ehe? Och, sagt der andere, eigentlich ganz gut. Aber wenn wir uns streiten, wenn wir uns so richtig fetzen, dann wird meine Frau gleich historisch. Der andere Mann lacht und sagt, na, das heißt aber hysterisch. Nee, sagt der andere, sie wird wirklich historisch. Dann zählt sie mir aus 20 Jahren Ehe jedes Vergehen, jede Verletzung, jedes vergessene Hochzeitstag lückenlos auf. Und in diesen Dingen hat sie ein erstaunliches Gedächtnis. Vielleicht kennst du das. Vielleicht kennst du das von anderen, dass sie so eine innere Buchführung haben, dass sie genau wissen, wann sie verletzt worden sind und wie das alles gelaufen ist. Vielleicht kennst du das auch von dir selber, dass du selber ganz genau weißt, was wann passiert ist. Und es ist wie, als wenn es gestern gewesen wäre. Und es gibt ja genug Dinge, die uns andere antun, die wir uns merken können. Vater, Mutter, die mich verletzt haben, das Kind, das mich enttäuscht, der Lehrer, der mich ungerecht behandelt hat, der Christ in der Gemeinde, der seine Macht oder seinen Einfluss oder was auch immer gegen mich ausgespielt hat. Und diese Gedanken kriegen mich. Und diese Gedanken steigen immer wieder in mir hoch. Und ich merke, dass ich nicht durch bin damit. Und ich will, wenn wir heute über Vergebung reden, will ich eins nicht tun. Ich will Schuld, meine Schuld, deine Schuld, die Schuld der anderen an dir oder die Schuld, die du an ihnen getan hast, ich will das nicht bagatellisieren. Aber für mich ist heute die Frage, was passiert denn, wenn das passiert ist? Wie gehe ich damit um? Gibt es eine Lösung oder muss ich für immer damit irgendwie zurechtkommen und damit umgehen, dass es weiter in mir rumort? Was mache ich damit? Und deshalb, ich merke das immer wieder, dass manche sich viele Jahre damit beschäftigen, aber gerade weil ich erlebe, was es bedeutet, welch eine Befreiung das ist, wenn Vergebung einzieht, welch eine Erleichterung das bedeuten kann. Deshalb will ich auch an dieser Stelle keinen Bogen drum machen. Mein erster Gedanke, den habe ich genannt, Vergebung, will ich das überhaupt? Wir kommen gleich auf diese Frage von Vergebung, ob ich das kann. Aber ich will es mir an dieser Stelle nicht so leicht machen. Ich weiß, dass es nicht nur auf das Vergeben können ankommt, sondern auch auf das Vergeben wollen. In diesen Versen, das ist wenigstens der Ansatz von Jesus, er sagt unmissverständlich an dieser Stelle, ganz eindeutig, vergib. Wenn Jesus hier das mit diesem Zahlenspiel macht, mit 7 und 77, das Ergebnis, der Strich drunter, was das ist, was Jesus sagen will, ist, vergib, tu das. Du kannst eine Entscheidung treffen. Du hast es in der Hand und deshalb vergib. Und Jesus mit diesem Zahlenspiel sagt er, es gibt keine Grenze, du musst bereit sein, immer wieder zu vergeben. Das machen wenigstens die Leute, die mir folgen. Und die Frage ist, will ich das? Bin ich bereit dazu? Ich hoffe, dass du nicht zu schnell an dieser Stelle sagst, ja, so kein Ding. Ich will dir ein paar Sachen aufzählen, warum es vielleicht Gründe geben könnte, nicht vergeben zu wollen. Das eine kann nämlich sein, diese Vergebung nicht auszusprechen, das Geschehene, den Schmerz aufrecht zu halten. Gibt es Gründe dafür? Und ein Grund kann sein, dass es Aufmerksamkeit für mich gibt. Vielleicht kannst du das nachvollziehen. Es tut manchmal so gut, Opfer zu sein. Wenn andere an mir was Schlechtes getan haben, Leute bemitleiden mich, kümmern sich um mich, ich bekomme Aufmerksamkeit und Zuwendung. Es ist so gut, wenn die anderen sagen, oh, der arme Marco. Oder wenn sie sagen, oh, dem ist ja wirklich übel mitgespielt worden. Irgendwie fühlt sich das nett an. So, Leute machen sich Gedanken um mich. Wir müssen ihm beistehen oder ihm helfen. Und die Gefahr besteht, dass das so gut tut, dass ich diese Erinnerung wachhalte, nicht vergebe, es nicht zu diesem Punkt kommt, wo ich sage, okay, ich will, dass diese Situation wirklich geklärt wird. Ein zweites, was es bedeuten kann, ist, es kann auch gleichzeitig eine Erniedrigung des Täters bedeuten. Indem ich an einer bestimmten Verletzung festhalte, diese Geschichte auch immer wieder erzähle, was mir Schlimmes getan worden ist, ich quäle meinen Täter und ich bestrafe ihn damit, dass alle ihn jetzt als Bösen sehen. Ich erniedrige ihn. Und wenn einer niedriger ist als ich, dann stehe ich besser da. Und das kann von Vorteil sein. Oder es kann bedeuten, ich schütze mich, dass ich das aufrecht erhalte, dass ich nicht vergebe. Es kann ein Schutz vor neuer Verletzung sein. Wenn die Verletzung tief geht und sehr schmerzhaft ist, dann versuche ich mich davor zu schützen. Und eine Methode dafür ist, dem anderen diese Verletzung immer wieder vorzuhalten. So nach dem Motto, du sollst spüren, dass du sollst es so sehr spüren, dass du es nie wieder machst. Ich kann doch nicht verzeihen, denn das wäre ja eine Einladung für meinen Gegner, das Gleiche nochmal zu tun. Und das Krasse ist, was Jesus hier in diesen Versen sagt, ist, er sagt mir, er sagt dir, vergib. Folgst du mir, bist du bereit, dann die Dinge zu tun, die ich dir sage, dann vergib. Und hier im Gleichnis, das Jesus Petrus erzählt, bekommt das nochmal eine ganz besondere Dynamik. Jesus sagt seinen Jüngern, Gott ist wie ein König. Und der König hat diesen Dienern eine Riesensumme erlassen. Und diese Diener seid ihr. Euch ist das erlassen. Und jetzt wollt ihr nicht vergeben, jetzt wollt ihr wie dieser Diener sein, der dann rausgeht und den Nächsten findet und dann wegen einer Bagatelle dann sagt, dich mache ich fertig. In diesem Moment bekomme ich manchmal den Widerspruch, wenn ich darüber was sage, Marco, so funktioniert die Welt doch nicht. Marco, du bist doch hier an dieser Stelle ein Idealist, ein Träumer. Ich bin an dieser Stelle sehr froh darum, dass dies nicht meine Worte sind. Das ist nicht meine Idee, es ist nicht mein Konzept von Vergebung, sondern das ist das, was Jesus hier sagt, was er redet. Und zum anderen sagt Jesus hier deutlich, ja, so zu leben, sich so zu verhalten, das ist tatsächlich nicht von dieser Welt. Jesus fängt dieses Gleichnis an mit den Worten, mit dem Himmelreich ist es so wie mit einem König. Jesus sagt hier das Himmelreich das ist der Anfang. Und dieses Himmelreich fängt an, wenn du mit mir unterwegs bist. Jesus sagt, mit mir fängt dieses Himmelreich an. Und wenn du mir nachfolgst, dann wirst du erleben, was Vergebung bedeutet. Vergebung, die du bekommst von Jesus, Vergebung, zu der du dich entscheiden kannst, durch Jesus und durch das, was er in dir möglich gemacht hat, wenn du Gottes Regierung in deinem Leben zulässt. Nochmal, mein ganzes Sein verändert sich in dem Moment, wo ich anfange, diesem Jesus zu vertrauen. Wenn ich verstehe, Jesus ist gestorben, hat sein Leben gegeben für mich und dadurch ist mein Leben komplett anders geworden. Durch diese Vergebung lebe ich in einer Beziehung zum lebendigen Gott, zu meinem Schöpfer. Dadurch ist alles anders geworden. Und nochmal zurück zu den Sachen, die ich eben aufgezählt habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man sich manchmal ganz gut fühlt, wenn man ein Opfer ist, wenn man Mitleid bekommt, Aufmerksamkeit, Zuwendung. Und es so gut ist, wenn alle zu einem sagen, oh, wirklich arm dran oder sie hat auch wirklich, er hat auch wirklich eine scheußliche Frau oder eine scheußliche Arbeitsstelle oder ich will niemanden auf die Füße treten. Aber es ist so gut manchmal und deshalb will ich nicht vergeben. Oder vielleicht denkst du, du kennst das vielleicht aus anderen Gründen, nicht vergeben zu wollen. Ich vergebe vielleicht nicht, weil ich denke, da ändert sich sowieso nichts, weil ich nicht neu verletzt werden will. Oder vielleicht ja tatsächlich, weil mit dem ich das da zu tun habe, derjenige wird historisch. Und dann gibt es immer, dann gibt es ja von vor 20 Jahren und was es auch immer ist. Aber Jesus beschreibt hier das Prinzip seiner Regierung, seines Königreichs und das ist, ich entscheide mich. Das Prinzip ist, wie Gott mir, so ich dir. Das ist die Grundlage dieses Vergleichs. Wie Gott mir, so ich dir. Also, will ich vergeben? Mein zweites ist, Vergebung, kann ich das? Nun sagst du vielleicht, der Jesus hat gut reden. 7 mal 70 mal vergeben bei dem, was mir angetan wurde, da geht das nicht so einfach, so mir nichts, dir nichts. Unter erwachsenen Menschen ist das ja manchmal auch ziemlich schwierig. Ich habe das, Kinder haben da manchmal sehr viel weniger Probleme. Neulich erzählt mir jemand, bei ihm vom Haus hätten sich zwei Kinder ganz fürchterlich gestritten. Und beim Höhepunkt dieses Streites sagte der Junge, mit dir spiele ich nie wieder. Kurze Pause. Na dann bis nachher um 3. So geht das bei Erwachsenen in der Regel nicht so oft. Vergebung ist ein Prozess, ein Weg, manchmal ein langer, ein beschwerlicher. Ich glaube aber ein lohnender Weg. Jesus sagt ja nicht, dass Vergebung einfach ist. Aber Jesus sagt hier, dass Vergebung, wenn du ihm folgst, dass Vergebung immer dran ist und Vergebung sich lohnt. Vergebung ist nicht leicht, nicht immer leicht. Und je länger und tiefer ich verletzt worden bin, je mehr sich eine Sache in mich reingefressen hat, desto länger kann es dauern, bis ich wieder, also durch Vergebung, diese Entlastung erleben kann. Vergebung kann ein langer Weg sein, ein Weg mit vielen kleinen Schritten, mit ernsthaftem Gebet, dass Gott mir hilft, an dieser Vergebung festzuhalten, es nicht wieder hervorzuholen, da nicht stecken zu bleiben. Und Jesus sagt, ja, das kann Mühe bedeuten. Es geht vielleicht auch nicht so von jetzt auf sofort. Nochmal ein bisschen deutlicher. Jesus sagt hier, ihr Christen, ihr Leute, die mir folgt, mir vertraut, ihr habt doch erlebt, was Vergebung bedeutet. Ich erzähle, sagt Jesus, ich erzähle euch diese Geschichte, weil ich will, dass ihr versteht, wie viel ich euch vergeben habe. Wenn das wahr ist, dann kann ich nicht sagen, okay, ich vergebe dir nicht. Sondern ich weiß, woher ich komme, in Jesus, was ich geschenkt bekommen habe. Und ich will da nicht zu viel einsteigen und frage mich gerne nach der Predigt, wie ich das meine. Aber immer mal wieder, wenn ich mich bei diesem Thema tummle, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich darüber recherchiere, dann kriege ich immer mal wieder auch eine Rückmeldung aus der Gemeinde. Aber wie ist das mit mir? Meine Verletzung ist so groß. Mein Trauma ist so groß, da ist es doch berechtigt, wenn ich nicht vergebe, oder? Wie auch immer dein Schmerz ist und wie groß deine Verzweiflung auch über das ist, was du erlebt hast, ich will dich bitten, nochmal über diese Aussagen von Jesus nachzudenken und dabei folgende Dinge zu berücksichtigen. Studien zeigen, dass Vergebung eine wichtige Rolle bei Traumabewältigung spielt. Studien, zum Beispiel die Studien an Veteranen, an Kriegsveteranen, haben gezeigt, dass diejenigen, die am besten verzeihen, weniger Depressionen und posttraumatische Belastungsstörungen aufweisen. dass man das ganz, man kann das nachweisen, man kann das zeigen, wie sehr, wie gut Vergebung tut. Das dritte und letzte, Vergebung, und ich hoffe, dass es etwas ist, was wir alle sagen können, nämlich Vergebung mache ich. Die Bibel sagt, wir haben als Christen jeden Grund, anderen Menschen zu vergeben, denn Gott vergibt uns oder hat uns das vergeben, was in der Vergangenheit war, das, was jetzt passiert und was in der Zukunft passieren wird, ist vergeben. Gott hat mir meine ganze Schuld vergeben. Und stell dir vor, die absurde Vorstellung, dass Gott zu mir sagt, aber das vergebe ich dir nicht. Oder das vergebe ich dir nie. Gott hat seinen eigenen Sohn dafür aufgeopfert und das gerade, was uns kaputt macht, er will, dass dein Leben gelingt. Und zu diesem gelingenden Leben gehört mit Verletzungen, mit Dingen, wo andere an mir versagt haben, Dingen auch, wo ich an anderen versagt habe, wo ich Schmerzen zugefügt habe, in seinem Sinne umzugehen. Wer an Jesus glaubt, dessen Leben ist bereinigt und dessen Lebensschuld ist vergeben. Und weil das so ist, sagt die Bibel, deshalb können wir ja eigentlich selbstverständlich sein, dass wir anderen ihr Versagen auch nicht nachtragen. Nochmal, wie Gott mir, so ich dir. Gott will so sehr helfen, dass ich meinen Frieden finde mit ihm schon gefunden habe durch Jesus, aber auch mit anderen meinen Frieden finde. Und ich will deshalb zum Schluss sehr praktisch werden. Ich will ein paar praktische Ideen geben, wie so ein Weg aussehen könnte, wenn man den Entschluss fasst. Ich will vergeben. Ich will wirklich vergeben. Und ich möchte das, was Gott mir geschenkt hat an Vergebung, ich will das an andere weitergeben. Wie das anfangen kann mit, wenn es in mir so rumbrodelt und so, es ist in der Regel ein Prozess der kleinen Schritte und vielleicht folgende Sachen. Der Ausgangspunkt, der Anfangspunkt ist, ich will nach der Ansage Jesu leben. Ich will das tun, was Jesus will. Ich will das einfach ernst nehmen. Ich will ihm folgen. Warum sollte ich anzweifeln, dass Gott es am besten weiß für mein Leben? Warum sollte ich das in Frage stellen? Ich mache das, was er sagt. B. Ich will das an mir vergangene Unrecht ernst nehmen. Eine Lösung, oder es ist keine Lösung einfach, dass ich denke, da wächst Gras drüber, dass ich das irgendwie unter den Teppich kehre, dass ich irgendwie denke, das löst sich schon von selber. Das funktioniert bei solchen Dingen nicht. Meine Wut und meine Enttäuschung ist da, sie ist da. Und es hilft gar nichts, sie runterzuschlucken. Und rein äußerlich irgendwie nur so zu sagen, ah, okay, ist in Ordnung. Das hilft nicht. Unrecht bleibt Unrecht, es muss aufgearbeitet werden. Vielleicht mit einem dritten Schritt. Ich will einen Vergebungsprozess beginnen. Und darum geht es. Willst du dich auf den Weg machen? Willst du überhaupt, dass die Vorwürfe in deinem Herzen Stück für Stück abgetragen werden? Oder willst du lieber weiter daran schleppen und daran kaputt gehen? Vergebung muss man wollen. Und dazu braucht es Hilfe. Ich glaube, das ist ein gesunder, wenn du merkst, es ist ein bestimmtes Maß, mit dem ich selber nicht gut klarkomme, dann glaube ich, macht es Sinn, ich will in einem geschützten Rahmen darüber sprechen. Es nicht für dich zu behalten, sondern mit jemandem anfangen, darüber zu reden. Dazu braucht man einen geschützten Raum. Es braucht jemanden, zu dem du Vertrauen hast, wo du weißt, auch derjenige ist verschwiegen, aber die Lösung ist nicht alleine das in sich reinfressen und so. Das ist keine Option, sondern es wirklich ans Licht zu bringen. Mit einem Menschen, der einen nicht verurteilt, aber mit dem ich alles offen besprechen kann. Ein nächster Schritt. Ich will diese Verletzung, diesen Schmerz will ich bewusst an Gott vergeben. Und wenn die Sachen auf dem Tisch liegen, dann geht es darum, sie nicht wieder in mein Herz einzupacken, sondern zu verzeihen, sie zu, darauf zu verzichten, sie wegzugeben an Gott, sie zu vergeben, weggeben. In diesem Vertrauen zu bleiben, Gott, du kümmerst dich darum. Was passiert ist, Gott, bei dir, du, wenn es um Gerechtigkeit geht, ich muss keine Rache üben, ich muss das nicht mit der Brechstange wieder zurechtklopfen oder was es auch immer ist, sondern Gott, ich weiß und darauf will ich mich verlassen, dass du da am Wirken bist. Ein nächster Schritt. Ich will für mich und den anderen beten. Bitte Gott, dass er in deinem Herzen diese Last Stück für Stück abträgt. Und dass du den anderen, der dich verletzt hast oder dem du verletzt hast und jetzt so darauf reagierst, dass du ihn mit neuen Augen sehen kannst. Erlaub Gott, dein Herz zu verändern. Fang an, für die andere Person zu beten. Und so kann es dazu kommen, dass das passiert, was Jesus uns hier vorgelebt hat, dass man selbst für Feinde bittet, dass man selbst Feinde segnet. Mein letzter Gedanke, ich will mich versöhnen, wenn das möglich ist. Du hast gesehen, ich schreibe das hier auch extra dazu, das geht nicht immer. Aber was, ich weiß nicht, ob du schon mal dabei gewesen bist, wenn zwei Leute, die sich wirklich behakt haben, teilweise auch tief verletzt haben, wenn es zu einer Versöhnung kommt. Was das bedeuten kann, wenn richtig zwei sich wieder in den Arm nehmen können. Nochmal, das muss nicht immer der Fall sein. Nicht jeder, dem ich vergebe, versteht das auch. Nicht jeder, dem ich vergebe, versteht auch, was mein Problem ist, weil derjenige würde vielleicht nie darauf kommen, das genauso zu sehen oder sträubt sich da. Das kann passieren. Aber immer wieder erlebe ich das, dass Versöhnung möglich ist. Und vielleicht auch bei dir. Ich hoffe sehr, dass du die Kraft der Vergebung Gottes in deinem Leben erlebst und dass du diese Dynamik und diese Heilung, die Gott für uns in unserem Leben bedeuten will, dadurch, dass Jesus mir vergeben hat und dadurch ich bereit bin, auch anderen zu vergeben, dass das etwas ist, was du wirklich ganz praktisch erlebst, dass das, wie Jesus das hier in diesem praktischen Beispiel, dass es keine Theorie bleibt, sondern die Kraft Gottes in dir wirkt. So wie Gott mir, so ich dem anderen. Soweit.